Schönen guten Morgen auch von mir. Keine Sorge, ich will euch nicht zu lange aufhalten. Ich hoffe, es geht euch gut und noch gut. Ich bin der Manuel und ich habe die große Ehre, an Ostern predigen zu dürfen. Und ich denke sowieso, wenn ich predige, denke ich sowieso immer, was würde Paulus sagen? Was würde Jesus tun und was würde Paulus dann dazu sagen? Und ich will euch mal, heute geht's, die Bibelstellen, die ich rausgesucht habe, sind auch alle Paulus. Und viele von uns kennen Paulus vielleicht, jetzt nicht persönlich, vielleicht doch, kannst du mich gerne vorstellen. Aber so ein bisschen wissen wir vielleicht, wie Paulus getickt hat, vielleicht gar nicht. Und deswegen möchte ich euch kurz sagen, die Bibelstelle, die ich euch gleich vorlese, an welcher Stelle Paulus da in seinem Leben war, ja? Also Paulus war nicht dumm, Paulus war nicht naiv. Wenn wir lesen, was Paulus gemacht hat, bevor er Jesus begegnet ist, dann wissen wir, er war sehr gebildet, er war sehr intens, also viel mehr, also viel intensiver als wir alle hier. Ich glaube, keiner von uns im Raum hatte so viel Eifer wie Paulus für die falsche Sache. Und Paulus wusste genau wie jeder andere Mensch, dass Tote nicht einfach auferstehen. Das wusste er, weil das wissen wir ja auch, ne? Das passiert ja nicht. Aha. Und Paulus wusste genau wie jeder andere auch, dass wenn einer gekreuzigt wird, einer wie viele Tausende jede Woche, jeden Tag im Römischen Reich, dann ist das nichts Besonderes und dann ist das schon lange kein Grund zu feiern. Dann ist das nichts, worauf man stolz sein kann. Das wusste Paulus, okay? Paulus war nicht dumm oder so. Und dann begegnet Paulus diesem Jesus. Während er alles macht, um diesem Jesus und seiner Gemeinde Schaden zuzufügen, hat er einfach ganz unverdient eine Begegnung mit ihm, die ihn für immer verändert. Und dann schickt Jesus ihn auf eine Reise und er geht in verschiedene Städte und predigt das Evangelium. Er sieht Zeichen und Wunder. Er sieht, wie viele Leute sich bekehren. Und er hat immer sein ganzes Wissen, sein ganzes theologisches und philosophisches Wissen, das hat er immer im Hinterkopf und zieht das raus, wenn er es braucht. Und dann kommt er nach Athen. Athen war damals die Philosophenstadt. Ich weiß gar nicht, was ist heutzutage die Philosophenstadt? Ich glaube, Deutschland hat nicht so richtig eine. Keine Ahnung, vielleicht. Also früher Weimar, ne? Also dann kommt Paulus in das Weimar des Mittelalters nach Athen, bringt ein paar Eulen mit und dann laden die ihn ein, mit ihm ein bisschen zu diskutieren. Und Paulus ist schlau und Paulus weiß ganz genau, was die Griechen alle denken. Und dann fängt an, Paulus mit denen zu diskutieren und schlaue Worte zu sagen und auf sie einzugehen und sie da abzuholen, wo sie gerade in ihrem Glauben sind. Und dann lesen wir, dass er anfängt, über die Auferstehung von den Toten zu sprechen und in dem Moment schmeißen sie ihn raus, weil die Athener wissen, das passiert nicht. Das ist dumm. Der Typ ist dumm. Wir dachten, er ist schlau, aber er ist doch dumm. Und sie schicken ihn weg und wir lesen, dass ein paar Leute Paulus nachfolgten. Ein paar. Nicht die ganze Stadt wurde auf den Kopf gedreht, ein paar Leute. So, und dann geht Paulus extra alleine zu Fuß nach Korinth. Und wenn du dir Korinth vorstellen willst, ist es wie Duisburg. Korinth hat einen großen Hafen, mit allem, was das mit sich bringt, all den Leuten, all dem Menschenschlag und all der Kriminalität und all dem Durchsatz an Menschen von überall her. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus dann einen Brief, okay? Und daraus möchte ich euch nur ein ganz paar Verse vorlesen. Das ist der erste Korintherbrief. Aus den Kapiteln 1 und 2 picke ich einfach mal so ein paar Verse raus. Für das ganze Ding haben wir, glaube ich, keine Zeit und das ist sehr okay. Danke, Jesus. Wir lesen mal 1. Korinther 1, ab Vers, wo machen wir es denn mal? Was habe ich hier aufgeschrieben? Gehen wir mal einfach an Vers 17. Da schreibt Paulus, Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, die gute Nachricht. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Ist dumm, stimmt nicht. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Dann liest er ein bisschen weiter, dann redet er noch ein bisschen weiter genau darüber. Und dann redet er in Kapitel 2, geht's weiter. Und da sagt er, als ich zu euch kam, Brüder, da kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Das, was in Athen nicht so viel Frucht gebracht hat, das wollte er nicht machen. Und jetzt kommt's. Paulus, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Nichts anderes wollte Paulus wissen. Und ich kann euch sagen, ich sage nicht, dass ich, also ich bin nicht ansatzweise so schlau oder gebildet wie Paulus, aber mir fällt es schon ziemlich schwer, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Weil ich weiß ja Sachen. Ich höre, seit ich 5 bin, höre ich jeden Sonntag eine Predigt. Und seit es das Internet gibt, auch noch unter der Woche. Und ich kann ja Bücher lesen. Ich weiß ja viel. Nicht so viel wie Paulus, aber ich weiß was. Und mir fällt es schon schwer, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich dachte so, ja, so ein bisschen komme ich mir vor wie Paulus in Athen. So ein paar Leute kommen manchmal und sagen mir, geben mir positives Feedback oder sagen mir, dass sie aufgewühlt wurden von dem, was ich gesagt habe und sie mehr über diesen Jesus wissen wollen. Aber das, was wir später lesen, was in Korinth passiert ist, dass eine ganze Stadt auf den Kopf gedreht wird, das habe ich noch nicht erlebt. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Und ich weiß nicht, was du alles noch weißt, außer dem Kreuz von Jesus. Und eine andere Gemeinde, an die Galater, die waren an einem ganz anderen Punkt. Da schreibt Paulus in seinem Briefschluss, so das Letzte, was er ihnen unbedingt noch mitgeben wollte, in Galater 6, Vers 14, das kennt ihr auch bestimmt, da schreibt er, mir Paulus, der ich so viel schon erreicht habe, der ich so schlau bin, der ich so viele Heilungen und Zeichen und Wunder gesehen habe, der ich den Superaposteln, wie er es schreibt, im Nichts nachstehe, ich, Paulus, mir sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So, das ist die Bühne, okay? Das ist der Paulus. Das Kreuz war alles für Paulus. Für ihn war das alles. Der wusste, also es gibt diese Geschichten, ich hoffe, ich verliere euch jetzt nicht damit, aber es gibt diese Geschichten von den alten Heiligen, so im Mittelalter, die hatten dann Visionen davon, wie ein Engel oder Jesus oder Maria kam und das Kreuz auf ihr Herz gebrannt haben und dann haben die das aufgeschrieben und dann, wenn die tot waren, haben die aufgeschnitten und dann haben die sich das Herz angeguckt und dann war da ein Kreuz drauf. Kannst jetzt drüber denken, was du willst. Aber mindestens auf einer Metaebene war das bei Paulus so. Wenn du den aufgeschnitten hast, dann war da das Kreuz drin. Das Kreuz von Jesus. Und wenn ihm das Kreuz so wichtig war, dann sollte uns das Kreuz auch wichtig sein. Und wenn wir merken, dass uns das Kreuz noch nicht ansatzweise so wichtig ist, dann haben wir heute eine richtig gute Gelegenheit, uns neu auf den Weg zu machen. Egal an welchem Punkt wir sind. Egal, ob wir wie Paulus all unsere Energie, früher als er noch Saulus hieß, daran setzen, das Christentum schlecht zu reden, ja, den Leuten ihren Glauben auszureden, sie ins Gefängnis zu stecken, weil wir sie für dumm und dämlich halten. Oder ob wir irgendwo in der Mitte sind, wo wir gerade Jesus frisch begegnet sind und noch gar nichts wissen. Gott sei Dank wissen wir noch nichts. Wenn wir an diesem Punkt sind, dann ist das super zu sagen, ich will mehr das Kreuz kennen. Und wenn wir schon ewig dabei sind, ich werde bald 30, gefühlt bin ich schon ewig dabei. Wenn wir schon ewig dabei sind, dann ist heute ein richtig guter Punkt zu sagen, boah, ich weiß ziemlich viel und manches von dem, was ich glaube zu wissen, stimmt vielleicht nicht. Und manches von dem, was ich weiß, stimmt vielleicht, ist aber gar nicht so wichtig wie das Kreuz. Vielleicht steht mir mein eigenes Wissen da im Weg. Und wenn du dich an einer dieser drei Punkte wiederfindest, ich wüsste nicht, welchen Punkt es noch gäbe, außer kommt, ja egal, dann ist heute richtig gut für dich. Und wisst ihr was? Ostern ist ja toll. Wir freuen uns ja immer, dass Ostern so nah an Karfreitag ist, weil dann ist diese Schwere endlich vorbei und dann darf man endlich wieder tanzen und endlich wieder im Garten arbeiten und seinen Winkelschleifer auspacken und Rasen mähen. Das darf man ja Karfreitag nicht, so ein Ärger. Aber wisst ihr, was dann schnell kommt? Und das ist mir auch erst dieses Mal beim Vorbereiten wirklich klar geworden. Oft denken wir, Karfreitag, das Kreuz, war nur nötig, damit Jesus auferstehen kann. Das war so der nötige Zwischenschritt. Weil Jesus sollte ja auferstehen, deswegen musste er ja sterben. Kennt ihr dieses Denken? Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, das Kreuz ist nicht ein Mittel zum Zweck gewesen. Das Kreuz ist Mittel und Zweck gleichzeitig. Und die Auferstehung ist nicht das größere Event hintendran, sondern die Auferstehung, hört mir zu, die Auferstehung ist die logische Konsequenz vom Kreuz. Weil am Kreuz hat Jesus schon die Mächte der Finsternis komplett besiegt. Paulus schreibt an anderer Stelle, am Kreuz hat er Triumph gehalten über alles. Über Angst, über Scham, über Sünde und Sucht, über Depressionen, über all diese Dinge, die hat Jesus am Kreuz besiegt. Er hat den Tod am Kreuz besiegt. Und als er dann im Tod war und vor dem Tod stand sozusagen, was sollte der Tod da anderes machen als sagen, ja, geh durch, sorry, ich kann hier nichts machen. Sünde und Grab schweigen vor dir, haben wir am Freitag noch gesungen. Die können da nichts machen. Deswegen ist die Auferstehung, glaube ich, also versteht mich nicht falsch, ich will heute an Ostern nicht sagen, die Auferstehung ist nicht besonders, okay? Aber die Auferstehung ist nichts, wenn wir das Kreuz weglassen und wenn wir sagen, oh, das Kreuz ist mir zu unangenehm, das verstehe ich eh nicht. Bin ich froh, dass in evangelischen Kirchen Jesus nicht mehr am Kreuz hängt, weil wenn der noch am Kreuz hängt in Bayern, da komme ich gar nicht mit klar. Ein bisschen mehr davon würde uns, glaube ich, gut tun, weil Paulus hatte eine ganze Menge davon. Seid ihr noch da? Ist auch okay? Also heute haben wir das, der Jan hat das, glaube ich, schon gesagt, es gibt noch so viel für uns zu entdecken am Kreuz. Auf Englisch gibt es diesen tollen Satz, den alle möglichen Leute immer wieder sagen, you never graduate from the cross. Also du machst niemals deinen Abschluss in Kreuz. Du bist nie fertig damit, das Kreuz zu studieren. Du bist nie an einem Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich so reif und mein Charakter so gefestigt und ich erlebe so viele Zeichen und Wunder, jetzt kann ich endlich über das Kreuz hinausgehen und jetzt kann ich mich endlich mit was Wichtigem beschäftigen. Weil der Himmel macht das nicht. Weil im Himmel ist Jesus mit den Wunden vom Kreuz, die hat er mitgenommen, damit sie alle sehen können. Im Himmel ist das geschlachtete Lamm. Im Himmel werden wir das Kreuz nicht so schnell vergessen. Der Himmel hat das Kreuz nicht vergessen. Der hat seinen Abschluss in Kreuzeslehre noch nicht gemacht, der Himmel. Wie viel weniger sollten wir uns dann anmaßen zu denken, dass wir an dem Punkt schon sind? Versteht ihr, was ich meine? Ich meine das gar nicht böse. Ich predige da als Erste zu mir selber. Weil es gibt so viele tolle Themen, aber wenn wir die nicht durch die Brille des Kreuzes betrachten, dann werden die ganz schnell zu was Schiefem, zu was Doofem. Dann werden Sachen wie, keine Ahnung, beten, predigen, Lobpreis machen, fasten, was auch immer, dienen, Müll aufsammeln im Bieger Park. Das kann dann alles zu was werden, was wir dem Kreuz hinzufügen wollen. Wo wir sagen, ja, Jesus hat ja das gemacht und das ist auch gut, was zu machen, deswegen mache ich jetzt das. Aber diese Sachen sind da, damit wir die Kraft, die am Kreuz geflossen ist, ins Jetzt ziehen können. Und nicht, damit wir auf dem Kreuz noch irgendwas anderes errichten können, was für jetzt dran ist. Versteht ihr das? Wenn wir beten, öffnen wir nicht den Himmel. Wenn wir Lobpreis machen und Gottes Gegenwart stärker spüren als sonst in der Woche, dann liegt das nicht daran, dass Gott sagt, ah, jetzt habt ihr aber 45 Minuten euch die Kehle aus dem Leib gesungen, jetzt kann ich den Himmel ein Stück weit öffnen und ihr werdet ein bisschen erleben. Jesus hat am Kreuz, der Vorhang ist komplett zerrissen von oben bis unten, der Weg in die Gegenwart Gottes ist immer frei, immer. Und egal in welchem Ausmaß du Gottes Gegenwart erlebst, bei egal welcher Aktivität, es ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz hing. Weil er die Trennung komplett aufgehoben hat. Übrigens nicht nur zwischen dir und Gott, sondern auch zwischen deinem Nachbarn und Gott. Und zwischen dem Autofahrer und Gott. Und zwischen deinem Chef und Gott. Zwischen deinem Chef und Gott hat Jesus die Trennung aufgehoben, Deno. Stell dir das mal vor. Meine Güte. Und ihr könnt mich hier in Rage reden, das will ich heute eigentlich gar nicht. Aber wisst ihr was? Paulus hat sich in Rage geschrieben über das Kreuz. Und ich will dich so einladen, wenn du gerade nicht weißt, was soll ich in der Bibel lesen oder wenn du sagst, ich habe so viel Zeit, ich bin Rentner. Ey, lies mal Paulus. Lass dich mal anstecken von dieser Begeisterung, von dieser Sucht danach, mehr über das Kreuz zu erfahren und nichts anderes zu wissen als die Kraft, die da drin liegt. Okay? Ich muss jetzt hier gucken, wo ich bin. Ich bin irgendwo ganz woanders. Also ich habe über diese Heiligen gesprochen. Über die rede ich jetzt nicht nochmal, sonst verliere ich euch ein zweites Mal. Aber es gibt eine alte Tradition durch alle Kirchenströmungen, weg, katholisch-orthodox und auch Leute wie John Mark Comer entdecken das wieder, dass man über das Kreuz meditiert, dass man über das Kreuz nachsinnt. Ich meine, es ist ja nicht von ungefähr, dass überall Kreuze hängen in Kirchen. Die hängen da nicht, weil die dachten, die Wand ist so nackt, was sollen wir da hinhängen? Sondern damit man daran erinnert wird, damit man es sieht. Ne? Ist klar. Und oftmals hängt Jesus da dran, damit man sieht, was es gekostet hat, dass wir eins mit dem Vater sein können und wem wir es zu verdanken haben. Deswegen hängt Jesus da, nicht weil die nicht wissen, dass er auferstanden ist. Wirklich. Also früher dachte ich das, ich war mit 6 Skiurlaub in Bayern, an jeder Ecke Jesus am Kreuz. Ich dachte, Oma, Jesus ist doch auferstanden, was macht der da? So langsam verstehe ich es ein Stück mehr. Vielleicht sollte man, naja, egal. Und wisst ihr, das Problem, wenn man die alten Heiligen liest, oftmals denken die über das Kreuz, die schauen sich den verwundeten Jesus an, denken sie, oh, ich bin so wertlos. Ich habe Jesus das angetan. Ich bin so sündig. Jesus, bitte vergib mir. Ne? Und es gibt einen Ort dafür, einen ganz kleinen Ort gibt es dafür, aber eigentlich, was wir machen können, wenn wir zum Kreuz kommen, ist, boah, Jesus, so wertvoll bin ich. So wertvoll bin ich in deinen Augen? Wirklich so krass lieb hast du mich? Das ist doch nicht richtig, oder? Ist das richtig? Und Jesus, am Kreuz hast du alle Macht der Finsternis besiegt? Nicht nur ein bisschen? Für immer? Nein. Das kannst du in deinen Worten machen. Das wären ungefähr meine Worte. Aber ich will dich wirklich mal dazu einladen, mach das mal. Nicht nur jetzt in der Osterzeit, sondern durch. Am besten an Heiligabend. Damit wir nicht das schöne, entspannte Weihnachten von dem Ostern trennen, was wir irgendwie nicht verstehen. So, und jetzt komme ich auch schon zum Schluss, ja? Weil wir waren nämlich da am Kreuz. Wenn du über das Kreuz nachdenkst Also das musst du nicht machen, ja? Und das ist jetzt auch spontan, dass ich euch das überhaupt mitgebe. Aber weißt du, was total erlaubt ist? Es ist total erlaubt, nicht unten am Kreuz zu stehen und hochzugucken, sondern es ist total erlaubt, dir vorzustellen, wie du da oben hängst mit Jesus zusammen. Und wie du zusammen mit ihm in dieses Grab gelegt wirst. Was stinkt. Das war so eine Höhle, die wurde nicht gelüftet. Die hatte kein Klima. Und du liegst da. Und du bist tot, du bist weg. Dich gibt's nicht mehr. Und dann gehst du zusammen mit Jesus vor, wo auch immer du hingehst. Aber wer auch immer da ist, kann euch nicht halten. Und Jesus nimmt dich an seine Hand und sagt, komm, wir gehen hier raus. Hier haben wir nichts zu suchen. Hier bleiben wir nicht. Hier ist dunkel. Die Leute, hier ist nicht so nette Stimmung. Komm, wir gehen woanders hin. Wir gehen in die Auferstehung. Komm. Und dann gehst du mit Jesus in dein neues Leben rein und kannst da feststellen, meine Güte, diese ganzen Probleme, dieser ganze Neid, Eifersucht, ganzen Sorgen, die sind ja da geblieben. Ich lebe ja gar nicht mehr. Jetzt lebt ja nur noch Christus in mir. Und Christus im Vater. Und die beiden zusammen in mir und ich in denen. Und der Heilige Geist auch noch. Wie funktioniert das denn? Und wenn du irgendwann in deinem Leben an einem Punkt bist, wo du das nicht mehr brauchst, dann ruf mich bitte an und erklär mir, was da passiert ist, weil ich glaub dir nicht. Weil ich glaube, da können wir ein Leben lang von zehren. Egal an welchem Punkt wir sind. Egal wie weit du da bist. Es gibt immer irgendwas, wo wir sagen können, boah, Jesus, ich brauche mehr Offenbarung. Und genau das ist das, was Paulus passiert ist. Weil Paulus wusste alles. Und dieselben Bibelstellen im Alten Testament, ich meine, Jesaja 53, ne? Paulus hat das gelesen, der kannte das auswendig und dachte sich, nee, das ist nicht Jesus, das ist irgendwas anderes. Aber dann begegnet er dem auferstandenen Jesus und plötzlich macht alles Klick. Und darum geht es eigentlich an Ostern. Nicht, dass wir uns intellektuell auf eine Reise machen, sondern dass wir manchmal gestützt durch den Intellekt, aber immer geführt vom Heiligen Geist, mehr und mehr in Offenbarung reinkommen und all das, was wir über viele Jahre schon in unserem Kopf gesammelt haben, gefiltert und gesiebt in unser Herz kommt und dass all das, was wir in unserem Kopf haben, was da eigentlich gar nicht sein muss, ist einfach rausgeht. Dass wir eine Begegnung mit dem Herrn haben. Egal, was das bedeutet, egal, wie das für dich aussieht. Das ist das, wofür der Heilige Geist brennt, warum der gekommen ist. Heilige Geist ist nicht gekommen, um ein zweites Erlösungswerk zu wirken. Kennt ihr diese Formulierung? Also du bist nicht ganz errettet, weil du musst erst das Gebet sprechen und dann brauchst du noch die Geistestaufe. Das ist das zweite Erlösungswerk. So hat man früher gedacht. Heutzutage würde ja niemand so denken. Aber das zweite Erlösungswerk. Und der Heilige Geist sagt, nee, eigentlich ist selbst Pfingsten nur die logische Konsequenz vom Kreuz. Aber ich komme trotzdem. Verstehst du vielleicht später? Das Kreuz, ey. So, ich lese euch jetzt hier noch was vor und dann ist gut. Wisst ihr, Gott hing selber am Kreuz. Deno hat das eben gesagt. Also, ich wollte da eigentlich nicht drüber reden, aber ich rede jetzt trotzdem noch einen Satz zu, ja? Jesus hing am Kreuz. Und wer war Jesus? Jesus war ganz Mensch. Und er war ganz Gott. Bis zum Ende. Weil Paulus, danke Jesus, Paulus, auch ein sehr gutes Gebet. Paulus schreibt an die Korinther in seinem zweiten Brief, die ganze Fülle Gottes war in Christus und hat durch sein Fleisch die Sünde am Kreuz verurteilt und die ganze Welt mit sich selber versöhnt. Am Kreuz hing nicht ein Halbgott. Gott selber hing am Kreuz. Wie die ganzen Heiligen der ersten Kirchenjahre immer geschrien haben, wir haben Gott getötet und wussten es nicht. Nietzsche hatte recht, wir haben wirklich Gott getötet. Es stimmt. Aber er ist dann auferstanden. Also das musst du dir mal geben. Nietzsche hat Athanasius zitiert, ohne es zu wissen. Wie krass ist das denn? Weil Gott hing wirklich am Kreuz mit dir, mit der ganzen Menschheit. Jetzt rede ich mich doch in Rage. Weißt du, Jesus hing am Kreuz und er hat nicht, hört mir zu, Jesus hat am Kreuz nicht den Vater besänftigt. Der Vater hat dich schon vorher so sehr geliebt, dass er überhaupt seinen Sohn geschickt hat. Und Jesus hing am Kreuz nicht, weil er musste, sondern er hat noch kurz vorher gesagt, ich gebe mein Leben, keiner nimmt es von mir. Und denkt ihr nicht, dass ich jederzeit eine Legion Engel rufen könnte, die würden mich retten? Ich mach das hier freiwillig, Jungs. Geht aus dem Weg, ich mach das jetzt. Und Jesus hing auch meiner Meinung nach nicht am Kreuz, um den Feind sein Blut zu bezahlen, damit der uns endlich loslässt. Sondern Jesus hat einfach einen vollkommenen Sieg am Kreuz errungen. Der Feind hat seine Karten komplett überspielt und musste ihn Sonntag ziehen lassen. Oh! Und da steckt so viel drin, was ich gerne Boah. Und wisst ihr, die letzten Jahre habe ich diesbezüglich wirklich viel Wissen angeeignet und ich habe viel Wissen weggeschmissen, da bin ich dankbar für. Ich habe neues Wissen bekommen, das ist ein Stück weit gut. Aber wir brauchen es so sehr, dass der Heilige Geist daraus nicht nur Wissen macht, sondern eine tiefe Offenbarung und eine Begegnung. Oh. Und wisst ihr was, ich glaube heute ganz konkret, es gibt diesen Psalm 51, den hat David geschrieben, nachdem er was gemacht hat, wofür er im alten Bund eigentlich hätte sterben müssen. Er hat eine Affäre gehabt und um die zu decken, hat er den Mann von der Frau, die er geschwängert hat, umbringen lassen. Das ist nach allen Regeln der Kunst, 5 Bücher Mose, sofort Steinigung. Hat Gott nicht gemacht. Und David betet dieses Gebet und da sind 2 Sätze direkt hintereinander. Er sagt im Psalm 51, er sagt nämlich, reinige mich mit Ysop, entsündige mich, besprenkel mich, das ist das Kreuz. Und dann sagt er später, stell mir wieder her die Freude an deiner Errettung. Die Freude an deinem Heil, die Freude an Jeschua. Und in eine von diesen Kategorien fällst du heute bestimmt. Entweder du sagst, ich habe das noch gar nicht erlebt, ich habe noch nicht ansatzweise erlebt, was es heißt, von Gott wirklich bedingungslos angenommen zu sein und diese Liebe zu spüren und dass nichts anderes mich mehr definiert, als nur, was er über mich sagt und wie wertvoll Gott mich findet und wie wunderbar Jesus überhaupt ist. Und wer ist überhaupt dieser Heilige Geist? Aber ja. Oder du bist an dem Punkt und sagst, boah, ich weiß das alles, aber weißt du was? Ich kann eine richtig große Portion Freude an meiner Errettung gebrauchen. Ich kann es wirklich gebrauchen, dass das, was ich weiß, dass es nicht mehr verstaubt im Bücherregal liegt, irgendwo in meinem Gedankenpalast, sondern dass es frisch ist und dass ich jeden Tag damit aufwache, mit einer Begeisterung darüber, was Jesus für mich getan hat. Und das kann und will der Heilige Geist heute tun. Er will. Ja? Und weil wir Charismatiker sind, Jono, kommst du mal bitte nach vorne und legst so einen Teppich. Der Teppich. Genau, ihr dürft gerne schon mal aufstehen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr sagt, ich falle in eine dieser beiden Kategorien. Und du darfst gerne sitzen bleiben. Und wenn du sitzen bleibst, ermutige ich wirklich, trotzdem offen zu sein dafür, dass der Heilige Geist spricht, weil du hast nichts zu verlieren. Weil wenn es ihn gibt, ist super, dann hat er eh recht. Und wenn es ihn nicht gibt, ja, dann hast du nichts zu verlieren. Schön, dass du da bist. Und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du am Kreuz wirklich alles hingegeben hast. Ich danke dir, dass du am Kreuz wirklich den Himmel geöffnet hast. Dass du wirklich die Trennung zwischen Himmel und Erde, zwischen menschlich und göttlich, dass du die besiegt und aufgehoben hast. Und all diese Trennung, die in unserem Denken noch existiert, die existiert nur in unserem Denken. Und sie ist eine Lüge. Und du, Heiliger Geist, bist der Geist der Wahrheit. Und du bist gesandt, um die Lüge rauszufegen. Und wir laden dich jetzt ein, so wie Judith am Freitag gesagt hat, dass du das, was du tust, wirklich gut tust. Nämlich, dass du mit deiner Wahrheit kommst. Mit deiner Wahrheit darüber, wer wir sind in deinen Augen. Mit deiner Wahrheit darüber, was am Kreuz wirklich alles passiert ist. Mit deiner Wahrheit darüber, wie du uns und unsere Nachbarn und die Leute in der Tagesschau, wie du die siehst und welche Liebe du für sie hast. Und mit deiner Wahrheit dafür, dass wirklich alles vollbracht ist, dass wir dem nichts hinzufügen können, dass wir vielmehr einfach nur dankbar von dem nehmen können, was du schon längst gegeben hast. Der Weg ist frei zu dir, Jesus. Und vor deinem Thron, Vater, vor deinem Thron ist Freude die Fülle. Freude die Fülle über das, was Jesus ermöglicht hat. Und Jesus, ich bitte dich stellvertretend für uns als Gemeinde, dass du uns die Freude über dein Heil wiederkehren lässt. Nicht nur eine leere Freude, nicht nur eine Freude, die nach 2 Stunden wieder weg ist, nicht nur eine Freude, wo wir gar nicht wissen, warum wir uns freuen, sondern eine Freude, die so tief wie dein Kreuz selber in unser Herz gefallen ist, dass sie nichts und niemand mehr nehmen kann. Stell wieder her diese Freude, Heiliger Geist. Ja, Schaderei. Echt. Ich lade dich ein. Bleib einfach noch ein paar Minuten an dem Ort mit dem Heiligen Geist. Und wenn du möchtest, kannst du gerne nach dem Gottesdienst noch zu mir oder jemand anderem kommen und für dich beten lassen. Egal, um welchen dieser Punkt es geht, egal, was dich angesprochen hat. Aber bleib jetzt noch einen Moment im Gespräch, im Zuhören. Mit dem Gott, der dir so nah ist und dich so liebt.